HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ernst Fehr. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Ernst Fehr ist Ökonom. Er hat an der Universität Zürich den Lehrstuhl für Mikroökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung. Und er gilt als einer der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler der Welt. Eines seiner ganz großen Forschungsthemen ist Fairness und Altruismus. Ernst Fehr, Sie sagen von sich selber, Sie seien zu 60% Ökonom, zu 20% Psychologe und zu 20% Neurowissenschaftler. Gibt es drei Seelen in Ihrer Brust?
Ja, ein bisschen, das stimmt schon, ja. Also ich fühle mich auch manchmal zerrissen, muss ich gestehen, weil ich wirklich, man hat ja nur zwei Beine und eigentlich würde ich vier benötigen, weil dann doch die Spannbreite der Forschungsthemen, die ich behandle, ziemlich groß ist und da muss man sich doch dann immer wieder umstellen und neu reindenken. Es gibt verschiedene Kulturen, das sind auch verschiedene Wissenschaftskulturen in diesen verschiedenen Disziplinen, aber natürlich würde ich das nicht machen, wenn es nicht wahnsinnig spannend wäre, zwischen den Wissenschaften sozusagen zu wandern.
Und die auch zu kombinieren. Sie haben Zürich zu dem oder zu einem der Forschungszentren für Neuroökonomie gemacht. Und es gibt sehr, sehr spannende Ergebnisse, über die wir heute reden werden. Aber den Hang zur Fairness, den wir Menschen haben, den haben Sie schon erforscht, bevor Sie sich für die Neurowissenschaften interessiert haben. Schon da haben Sie gesagt, wir sind eigentlich sehr viel fairer, wir sind sehr viel altruistischer in unserem Verhalten, als das zumindest die Wirtschaftswissenschaftler annehmen. Wie sind Sie auf das Thema gekommen, Ernst Fehr?
Ja, das war eine Entwicklung gegen Ende der 1980er Jahre des letzten Jahrhunderts, als ich mich eigentlich noch als Arbeitsmarktökonom betrachtet habe, als jemand, der den Arbeitsmarkt verstehen will. Und am Arbeitsmarkt ist nun die Lohnbildung ein wichtiges Problem. Und die Löhne, die am Arbeitsmarkt zustande kommen und die Lohnbildung in Unternehmen, die hat auch sehr viel mit Fairness-Überlegungen zu tun. Das heißt, die Unternehmen müssen die Fairness-Vorstellungen von Arbeitnehmern über Lohnhöhe und relative Löhne zwischen den Arbeitnehmern in Betracht ziehen, wenn sie nicht schwere Fehler machen wollen. Und auf diese Art und Weise bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass Fairness eine Rolle spielt. Das ist eigentlich eine alte Idee. Es ist eine verschüttete Idee, die sozusagen nicht in den Mainstream eingedrungen ist. Und das auch deswegen, weil es sich natürlich nicht leicht nachweisen lässt. Ja, heute ist das völlig anders. Heute haben wir sehr viele experimentelle Befunde, aber wir haben auch Befunde aus Feldstudien, die belegen, dass Fairness Überlegungen von Arbeitnehmern bei der Lohnbildung eine große Rolle spielen. Ja, und das hat dann eine Studie, hat dann die nächste Frage aufgeworfen. Dann bin ich irgendwann mit den Evolutionsbiologen in Berührung gekommen und die haben das sehr spannend gefunden und da habe ich gemerkt, dass unsere Erkenntnisse eigentlich ja auch dort sehr wohlwollend aufgenommen werden. Das war ja in der Ökonomie am Anfang nicht der Fall. Das war ja eine Auseinandersetzung, ein Kampf geradezu. Heute ist das ein bisschen anders. Ja. Aber damals hat man auch viel Kritik geerntet, wenn man diese Thesen vertreten hat.
Da war das so ein richtiges Außenseiter-Thema, glaube ich.
Das war ein großes Außenseiter-Thema. Heute ist das viel stärker akzeptiert. Heute läuft das in der Ökonomie unter dem Begriff der sozialen Präferenzen. Das heißt, die Präferenzen, die Vorlieben, die die Menschen haben, die beziehen sich nicht nur auf Konsumgüter oder Geld, sondern die Vorlieben, die die Menschen haben, beziehen sich auf so abstrakte Güter, wenn man das so sagen darf, wie Fairness. Ja, also ein Beziehungsgut, also ein Zustand, der sozusagen damit zu tun hat, wie zwei Menschen miteinander in Beziehung stehen und welche relative Entlohnung die zwei Menschen zum Beispiel haben oder eine ganze Gruppe bekommt, ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Beziehungsgut.
Ja, das ist so. Ich meine, was ist Fairness? Fairness ist fast immer definiert relativ zu einem Verteilungsproblem. Ja? Also es geht um Ressourcen, um die faire Aufteilung von Ressourcen. Fairness kann überhaupt nur eine Rolle spielen, wenn es mindestens zwei Menschen gibt, die miteinander zu tun haben. Das können Tauschpartner sein, das können Ehepartner sein, das können Kinder untereinander sein, aber ein Kind allein kann nicht fair zu sich selbst sein. Man kann nicht fair zu sich selbst sein, ja.
Und Sie sagen, wir Menschen wollen fair behandelt werden und wenn jemand nicht fair handelt, dann bestrafen wir den und wir verzichten dabei sogar auf eigene Vorteile, um diesen Menschen bestrafen zu können. Und das nennen Sie altruistisches Bestrafen. Ja, Sie haben sich an der Universität Zürich dazu sehr raffinierte Experimente ausgedacht, Professor Ernst Fehr. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie Sie daran gehen, also wie Ihre Versuchspersonen, wahrscheinlich meistens Studenten hier von der Uni, ihre Fairness und ihre Tendenzen zu bestrafen zeigen können.
Also das vielleicht bekannteste Experiment, das wir hierzu gemacht haben, ist ein Experiment zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern. Nicht öffentliche Güter sind Güter, bei denen man niemanden ausschließen kann vom Konsum dieses Gutes, selbst wenn jemand nichts dazu beigetragen hat. Das heißt, wir haben bei öffentlichen Gütern das klassische Trittbrettfahrerproblem. Es kann das auch jemand konsumieren, der nichts bezahlt hat dafür. Das kann man im Labor relativ einfach, im Verhaltenslabor relativ einfach implementieren. Ich habe eine Gruppe, sagen wir, von 5 Personen. Jeder bekommt 10 Euro. Jeder kann die 10 Euro für sich behalten oder in ein Gruppengut investieren. Das ist das öffentliche Gut. Und wenn für jeden Euro, den man ins öffentliche Gut investiert, verdoppelt der Experimentator die Auszahlung. Das heißt, wenn wir alle unsere 10 Euro ins Gruppengut legen, dann sind dort 50 Euro drin, mal 2 ist 100 Euro und dann werden die gleichmäßig aufgeteilt auf alle, also durch 5. Dann bekommt jeder 20 Euro. Also jeder hat 10 Euro investiert, jeder bekommt 20 Euro zurück. Ist für alle gut. Aber natürlich habe ich jetzt einen Anreiz, die anderen das machen zu lassen. Ich profitiere ja auch von den anderen. Wenn die alle ihre 10 Franken reintun, dann sind 40 drin, mal 2 ist 80. Dividiert durch 5 ist 16. Das heißt, ich bekomme 16 Franken aus den Investitionen, die die anderen tätigen.
Und habe meine eigenen.
Und habe meine eigenen 10 auch noch. Das heißt, ich habe dann 26 Franken und die anderen haben nur 16. Ich bin dann Trittbrettfahrer gewesen und auch habe auf Kosten der anderen mich bereichert in einem bestimmten Sinn. Nicht? Das ist ja, wenn Sie so wollen, die Steuerflucht, die in Deutschland ja eine große Rolle spielt, ist ja so ein ähnliches Problem, oder? Wenn ich meine Steuern nicht bezahle, mit denen man die Schulen finanziert und die Straßen und was weiß ich, dann bereichere ich mich im gewissen Sinn auf Kosten der anderen. Und meine Intuition war es hier eigentlich immer schon, dass die meisten Leute eigentlich bereit sind, hier etwas beizutragen, wenn sie das verstanden, wenn sie sozusagen der Meinung sind, das ist wirklich ein nützliches Gut. Aber nur dann, wenn sie auch wissen, dass die anderen das tun. Also die meisten Menschen sind bedingt kooperativ. Sie kooperieren bedingt auf das Wissen, dass die anderen das auch tun. Das ist eine Sache, die sich bestätigt hat in der Forschung ganz stark. Das ist eine ganz, finde ich, sehr wichtige Erkenntnis, dass es hier sehr viel freiwillige, bedingte Kooperation gibt. Und das Zweite ist, dass wenn jetzt jemand beiträgt und dann merkt, dass der andere nichts beigetragen hat, dann macht das einen wütend. Das ist sozusagen, ja, man fühlt sich ausgebeutet. Ja. Und da habe ich mir einfach gedacht, hinter dieser Wut steckt auch eine Zahlungsbereitschaft. Also als Ökonom, das heißt ja nichts anderes, als ich bin bereit, auf Ressourcen zu verzichten, um den anderen zu bestrafen für sein Verhalten. Ja, und das stimmt so. Und die Leute bestrafen in diesen Situationen sehr viel. Das erlebt man vielfältig auch in der Realität, auf vielfältigste Art und Weise. Und zwar manchmal nimmt das auch Formen an, die vielleicht sogar problematisch sein können. Wir haben in Deutschland alle 5 Jahre ungefähr so eine sogenannte Sozialschmarotzer-Debatte, wo irgendwer der Meinung ist, es leben gewisse Leute auf Kosten der anderen. Und das Interessante ist, dass diese Debatte quer durch die Parteien häufig auftritt. Also das hat die SPD manchmal gemacht, das haben CDU-Politiker gemacht, also und FDP-Politiker sowieso. Das heißt, das scheint tief in den Leuten zu stecken, dass die anderen nicht auf Kosten der Gemeinschaft leben sollen.
Und das heißt eigentlich zweierlei. Also einmal ist es unglaublich wichtig, was ich erwarte, wie die anderen sich verhalten werden. Also Sie nennen das Erwartungsmanagement, glaube ich. Also das ist auch so eine Frage dann, wenn wir das dann wieder auf das Thema Steuern übertragen, des öffentlichen Klimas. Also wenn es eigentlich ein Klima wäre, wo selbstverständlich ist, jeder zahlt die Steuern entsprechend seinem Einkommen.
Das erhöht per se schon die Bereitschaft, Steuern zu bezahlen. Also das hat aber genauso mit dieser bedingten Kooperation zu tun. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der die meisten ihre Steuern nicht bezahlen, dann sehe ich eigentlich nicht ein, warum ich meine Steuern bezahlen soll. Wieso soll ich der Blöde sein? Und dasselbe gilt übrigens auch für korruptes Verhalten. Also das ist fast bei allen sozialen Normen gilt das. Die Menschen haben eine bedingte Bereitschaft, sich an soziale Normen zu halten, die ihr egoistisches Verhalten beschränken, aber eben nur dann, wenn sie glauben, dass das die anderen auch machen. Und genau weil das so bedingt ist auf das Verhalten der anderen oder auf den Glauben über das Verhalten der anderen, ist es eine ganz wichtige Aufgabe von Führern, also von, seien das jetzt Unternehmensführer oder seien das politische, hochgestellte Personen, das richtige Erwartungsmanagement zu machen. Es ist eben so, dass allein die Erwartung, dass die anderen eine Norm nicht einhalten, führt dazu, dass sie zum Teil dann von vielen Leuten nicht eingehalten wird. Und wenn ich diese Erwartung richtig manage, dann kann ich bereits sehr viel freiwillige Bereitschaft erzeugen, eine soziale Norm einzuhalten. Und drum ist das Erwartungsmanagement so wichtig. Und drum ist auch das Vorbildsein so wichtig. Wenn ich, gerade die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben eine Vorbildwirkung. Und die Ökonomie hat ja immer Schwierigkeiten gehabt, überhaupt zu erklären, warum sind denn Vorbilder so wichtig? Warum ist das so wichtig? Ja, es ist, wenn ich weiß, dass die meisten Leute sich bedingt kooperativ verhalten, dann ist klar, warum ein Vorbild wichtig ist. Weil ein Vorbild hat einen riesen Einfluss auf die Erwartungen der Leute darüber, wie sich andere verhalten.
Tja, und da haben wir natürlich wunderbare Vorbilder. Da sind wir natürlich bei dem ewigen Stichwort Managergehälter zum Beispiel.
Ja, ja. Richtig, also das heißt eben, wenn jemand sich auf unverschämte Art und Weise bereichert, obwohl sein Leistungsausweis nicht stimmt, wie das ja in manchen Fällen vorgekommen ist, dann hat das eine Multiplikatorwirkung. Das führt dazu, dass viele Leute beginnen zu denken, ja warum, dann mache ich es ja auch, dann kümmere ich mich auch nicht mehr um das Gemeinwohl, die kümmern sich ja auch nicht drum. Das heißt, diese Bereitschaft, sich bedingt kooperativ zu verhalten und nicht unbedingt kooperativ, nicht unter allen Umständen, nur bedingt, die hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur für das Erwartungsmanagement, sondern auch, warum Vorbilder wichtig sind und warum die Kooperation auch manchmal ganz rasch zusammenbrechen kann. Ja? Wenn sozusagen der Glaube verloren geht, dass die Mehrheit der Leute sich gemeinwohlorientiert verhält.
Und da wäre es dann eben wichtig, bestrafen zu können, die Menschen, die sich nicht kooperativ verhalten.
Ja, ohne Sanktionen geht es nicht. Ja. Das Interessante ist ja, ich brauche in einem gewissen Sinne viel weniger Sanktionen in einer Welt, die bevölkert ist von Individuen, wie ich sie jetzt beschreibe, die also bedingt kooperativ sind. Übrigens muss ich noch etwas dazu sagen, nicht alle sind bedingt kooperativ. Wir entdecken in unseren Experimenten immer auch einen substanziellen Prozentsatz von Probanden, die unbedingt egoistisch sind, also die immer egoistisch sich verhalten. Und die gibt es, also natürlich gibt es die. Und die kann ich sozusagen nur dadurch zur Kooperation bringen, dass ich Sanktionsmechanismen habe, ja, dass ich das gemeinschaftsschädliches Verhalten sanktioniere.
Mhm. Ja, und Sie haben ein spannendes Experiment auch gemacht mit Hormonen, und zwar mit Testosteron. Also das Klischee wäre, wenn jemand doch eine Dosis mehr hat von Testosteron, dann verhält er sich aggressiv, nicht kooperativ. Mhm. Sie haben das Experiment mit Frauen gemacht, Professor Ernst Fehr, und ein ganz überraschendes Ergebnis gefunden.
Ja, das war selbst für uns überraschend, ja. Das Vorurteil lautet ja, Testosteron macht die Leute risikobereiter, macht sie egoistischer, macht sie aggressiver, ja, weil es natürlich mit Männlichkeit zu tun hat. Und wir haben nun ein Verhandlungsexperiment gemacht mit unseren Probandinnen. Und das Verhandlungsexperiment geht so, dass man einen Geldbetrag aufteilen kann, und zwar nach bestimmten Regeln. Ich kann also, wenn wir zwei dieses Experiment durchführen und ich bin angenommen der Proposer in diesem Experiment, also derjenige, der vorschlagen darf. Und Sie sind der Responder, also der, der eine Antwort auf den Vorschlag geben kann. Dann sind die Regeln so, ich schlage Ihnen vor, wie wir zum Beispiel 10 Euro aufteilen. Und zwar kann ich genau einen Vorschlag machen und nur einen. Ich kann Ihnen ein Ultimatum stellen und dann können Sie Ja oder Nein sagen zu diesem Ultimatum. Und wenn Sie Nein sagen, bekommen wir beide nichts. Und wenn Sie Ja sagen, bekommen wir beide, was ich vorgeschlagen habe.
Also nun, Sie könnten jetzt sagen, ich behalte 6, Sie bekommen 4 zum Beispiel.
Genau. Oder wenn ich jetzt glaube, Sie wären komplett egoistisch und ich wäre auch komplett egoistisch, dann könnte ich vorschlagen 9-1. Und ich wüsste, wenn das meine Annahme stimmt, dass Sie egoistisch sind, ja, dann ist 1 Euro besser wie nichts, dann sagen Sie ja. Ja, aber so verhalten sich reale Leute natürlich häufig nicht, sondern sie denken sich, dem zeige ich es jetzt und lehnen ab. Und dann bestrafen sie mich sozusagen auf diese Art und Weise.
Für ihr unkooperatives Verhalten.
Für meinen unfairen Vorschlag, für mein unkooperatives Verhalten. Was wir nun gefunden haben, ist, dass wenn wir Frauen Testosteron geben, in einer placebo-kontrollierten Studie, dann machen die fairere Vorschläge.
Also placebo-kontrolliert heißt, manche bekommen unter die Zunge, glaube ich, eine Dosis Testosteron, andere bekommen auch irgendwas,
gar nichts. Eine gleich ausschauende Pille, die aber nichts enthält.
Ja, ja. Und die Frauen wissen nicht, haben sie Testosteron oder nicht.
Genau. Die wussten nicht, ob sie Testosteron haben oder nicht. Und dann haben diejenigen Frauen, die wirklich Testosteron bekamen, die haben fairere Vorschläge gemacht. Und das war für uns sehr überraschend. Und noch interessanter wurde das, wir haben auch gefragt, ob die Frauen glauben, ob sie Testosteron bekommen haben. Und wenn sie geglaubt haben, sie hätten Testosteron bekommen, dann haben sie unfairere Vorschläge gemacht. Das heißt, der bloße Glaube, Testosteron bekommen zu haben, hat dazu geführt, dass die unfairere Vorschläge machen. Aber in Wirklichkeit hat Testosteron dazu geführt, dass sie fairere Vorschläge gemacht haben.
Tja, daraufhin nehmen wir uns Zeit für die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, Ernst Fehr. Was erwartet uns als erstes?
Als erstes erwartet uns ein Stück von Pink Floyd mit dem Titel Wish You Were Here.
Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Ja, für mich ist Musik ganz eng mit Emotionen verbunden und das löst einfach wunderbare Emotionen in mir aus.
Wish you were here.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change?
Pink Floyd, Wish You Were Here. Hier zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Neuroökonom Professor Ernst Fehr von der Universität Zürich. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Ernst Fehr, Sie forschen und lehren in der Schweiz, Sie sind aber Österreicher. Sie sind 1956 in Hart in Vorarlberg geboren und Sie sind in Hörbranz aufgewachsen, ein Ort, von dem ich nur weiß, dass er in der Nähe des Bodensees liegt. Was ist das für ein Ort? Was war das für eine Kindheit dort?
Ja, ich glaube, das war eigentlich eine sehr unbeschwerte Kindheit. Das ist ein Ort am Bodensee, aber da geht es dann auch gleich den Berg rauf, ziemlich rasch, und man gibt viel Wald dort, viel Wiesen. Der Ort hatte, glaube ich, 3000 Einwohner, als ich dort aufgewachsen bin. Jetzt sind es vielleicht 6000. Also das war wirklich Landleben. Und das ist ziemlich genau an der deutschen Grenze. Also wenn man von Österreich nach Deutschland fährt, über die Autobahn nach Lindau, dann kommt man zwangsläufig durch dieses Hörbranzer Ortsgebiet.
Kann man von Lindau aus dann auch sehen.
Ja, ich habe immer von meinem Zimmer aus die Insel gesehen, die Lindauer Insel, ja.
Ja, aber Sie haben sich dann nicht nach Deutschland gewendet, sondern sind zum Studium in Österreich geblieben, haben in Wien studiert. Wirtschaftswissenschaften. Was hat Ihr Interesse geweckt an den Wirtschaftswissenschaften?
Ja, ich glaube, das war eine sehr bewegte Zeit. Ich meine, ich habe Matura gemacht, also Abitur im Jahr 73. Das war 5 Jahre nach 1968. Die Studenten waren noch bewegt. Die dritte Weltproblematik hat eine große Rolle gespielt. Wir haben die Welt als nicht wahnsinnig gerechte Welt erlebt, sozusagen in unserer Wahrnehmung. Es gibt viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. Es gibt viel Armut. Und die Ökonomie, da habe ich sozusagen, ich hatte damals auch viel Marx gelesen. Und das war irgendwie klar, die Ökonomie, das ist die Basis jeder Gesellschaft. Und wenn man die Gesellschaft verändern will, dann muss man die Ökonomie verändern. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Ökonomie studiert habe. Mich hat aber immer auch die Soziologie und die Politikwissenschaft sehr interessiert. Mich hat auch die Philosophie interessiert. Und ich muss sagen, wie Sie gesagt haben am Anfang, ich bin eben kein wirklich reiner Ökonom. Aber ich bin eigentlich stolz darauf, ja.
Dass Sie kein reiner Ökonom sind. Ja. Sie sind nach Zürich gegangen, 1994, haben also seit beinahe 20,
ja, fast.
Seit fast 20 Jahren hier den Lehrstuhl. Sie hatten eigentlich viele, viele andere Rufe bekommen an praktisch alle wichtigen Universitäten der Welt, nach Oxford, nach Cambridge, nach Princeton, Berkeley, nach Bonn. Und Sie haben alle diese Rufe abgelehnt, ist in Ihrem Lebenslauf auch nachzulesen. Warum sind Sie in Zürich geblieben?
Ja, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass die Universität in Zürich sich immer als sehr großzügig erwiesen hat. Und ich habe in der Schweiz extrem viel Konstruktives erlebt. Also ich habe ja verhandelt mit deutschen Universitäten, ich habe verhandelt mit österreichischen, mit amerikanischen Universitäten. Und da gab es eigentlich überall einen kleinlichen Geist, ich nenne das mal so. Da hat man das so gemacht, man hat sozusagen gerade so viel gegeben, wie notwendig war, damit man bereit gewesen wäre zu kommen, aber keinen Pfennig mehr. Und das ist einfach keine gute Willkommensbasis, ich würde es mal so ausdrücken. Und wir haben hier einen völlig anderen Ansatz, habe ich erlebt in der Schweiz, da hat man nicht gefragt, wie viel muss ich gerade noch zahlen, damit der kommt. Und beim Zahlen geht es ja nicht nur ums Gehalt, sondern auch um Forschungsressourcen und um Mittel, dass man die Forschung auch machen kann. Sondern die Schweizer Behörden oder Universitätsbehörden haben immer gefragt, ja, was brauchen Sie denn, um hier wirklich das machen zu können, was Sie machen wollen? Wir wollen Sie so produktiv wie möglich machen hier. Und jetzt tun wir das Beste gemeinsam, dass wir mit unseren beschränkten Mitteln Ihnen ermöglichen, das Beste zu machen mit Ihrer Forschung. Und das ist eine völlig andere Philosophie. Da fühlt man sich ganz anders willkommen. Also ich habe dieses konstruktive Beitragen wollen, dass jemand, der hierher kommt, aufblühen kann wissenschaftlich. Das habe ich hier erlebt. Das habe ich sonst nirgendwo so erlebt.
Sie haben dann einen Hirnscanner sich angeschafft im Laufe der Zeit, der Ihnen dann den Blick ins lebende Gehirn ermöglicht. Und den ersten Hirnscanner haben Sie mit Spendengeldern aber gekauft.
Ja, richtig. Also da muss ich sagen, da hat jetzt die Uni, das war irgendwie zu viel für die, ja. In einem bestimmten Sinn, dass da ein Ökonom kommt und sagt, ich brauche jetzt 2 Millionen Franken für so einen Scanner, ja. Und das hängt auch natürlich mit den Konventionen und Vorurteilen zusammen, den Universitätsbehörden typischerweise genauso haben. Also ein Scanner, wer braucht einen Scanner? Das sind doch die Mediziner, die den brauchen. Und die Mediziner haben auch lange sozusagen das Ressourcenmonopol gehabt und ist auch gehütet, sehr stark gehütet, muss man dazu sagen. Also
die wollten die Neuroökonomen vorbeikommen lassen mit den Versuchspersonen?
Die Mediziner, man darf nicht verallgemeinern. Es gibt immer solche und solche. Aber im Großen und Ganzen war meine Erfahrung doch so, dass die Bereitschaft dort, jemand anderen an die Maschine zu lassen, nicht so wahnsinnig ausgeprägt war. Und da ist mir eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als irgendwie um Hilfe zu bitten. Und ich habe da einen reichen Mann gekannt, von dem ich wusste, dass er ab und zu Geld spendet für die Universitäten. Und das war ein sehr positives Erlebnis. Das war der Herr Branko Weiß. Und der hat mir dann nicht nur die Scannerfinanzierung ermöglicht, sondern mit einer Spende über 5 Millionen Franken den Aufbau eines ganzen Labors. Ja.
Und da können Sie jetzt fantastische Sachen machen in diesem Labor.
Ja, wir haben also ein sehr modernes Labor, in dem wir, also ich würde mich beneiden, wenn ich nicht hier wäre, und in dem wir also zum Beispiel pharmakologische Experimente durchführen können. Wir können auch nicht-invasive Hirnstimulationsexperimente machen. Wir können auch reine Verhaltensexperimente machen. Wir haben EEG zur Verfügung. Und natürlich eben den Hirnscanner, mit dem wir Hirnaktivitäten aufzeichnen können. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir zusätzliche Professoren hierher bekommen haben. Also das hat dann einfach so eine kritische Masse von Neuroökonomen angezogen, die jetzt hier forschen in diesem Bereich.
Ja, wobei es ja nicht so einfach ist, sowas wie eine neuronale Signatur von Fairness oder von Altruismus im Gehirn zu finden. Ich glaube, das sind doch die Antworten noch sehr grob, die man da geben kann,
ja,
oder?
Die sind sicher sehr grob. Aber das ist wie bei jeder Forschung, die anfängt, sozusagen. Man hat am Anfang immer ganz große Hoffnungen, die auch, glaube ich, langfristig berechtigt sind und merkt dann, wie schwierig es ist, ja. Aber wir haben schon große Fortschritte gemacht in der Neuroökonomie in den letzten 10 Jahren. Ich meine, die Disziplin gibt's ja eigentlich. Die ist so zwischen Ökonomie, Psychologie, Informatik und Neurowissenschaft angesiedelt, so in dieser Schnittmenge. Und wir verstehen heute schon erheblich besser, wie denn Entscheidungen im Gehirn repräsentiert sind. Und etwas, was ganz wichtig ist, wir verstehen viel besser, wie subjektiver Wert. Also wenn wir uns entscheiden zwischen zwei Gütern, das können Konsumgüter sein, das können aber auch abstraktere Güter sein, dann wissen wir heute relativ gut, wo subjektiver Wert repräsentiert ist im Gehirn oder kodiert ist im Gehirn.
Wo?
Ja, das ist im orbitofrontalen Kortex.
So, also vorne in der Großhirnrinde?
Im präfrontalen Kortex, ja. Und wir nennen das auch den Ventro, weil das tiefer weiter unten ist, ventromedialen präfrontalen Kortex. Ist medial, ist in der Mitte, so zwischen den Augen sozusagen. Also schon höher wie bei den Augen, ja. Aber wir können ja subjektiven Wert messen. Wir haben hier Messmethoden zur Verfügung, die kommen aus der Ökonomie. Und wenn ich diesen gemessenen subjektiven Wert mit Hirnaktivität korreliere.
Also subjektiven Wert von was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, entscheiden Sie sich zwischen einem Mars-Riegel und einem Bounty-Riegel. Ja, also ganz profane Sachen, aber es können auch komplexere Sachen sein zwischen Wish You Were Here, Pink Floyd oder einer anderen Musik.
Brahms, ja, was wir gleich
Brahms,
noch hören
was
werden.
Wir gleich hören. Wir können den subjektiven Wert messen. Das ist jetzt zu kompliziert zu sagen, wie wir das machen, aber wir können das in der Ökonomie. Und wenn ich den nun korreliere mit Hirnaktivität, dann findet man relativ systematisch diese positive Korrelation zwischen Hirnaktivität in diesem ventromedialen präfrontalen Kortex und dem subjektiven Wert, dem man einem Gut beimisst. Und das ist
also da wird die Bewertung sozusagen gemacht, vermuten Sie?
Das ist das, was wir vermuten, ja. Und leider lässt sich diese Hirnregion von außen recht schlecht stimulieren, weil dort könnte man es dann wirklich nachweisen, weil wenn ich von außen die Hirnaktivität beeinflussen könnte, dann hätte ich auch den Beleg, dass diese Hirnaktivität kausal ist für das Entscheiden dann.
Oder jedenfalls eine stärkere Korrelation.
Eine stärkere. Ja, dann habe ich, also dann, wenn ich direkt dort sozusagen eine Elektrode, das kann man ja nicht bei Menschen aus ethischen Gründen, aber wenn das möglich wäre, dort die Hirnaktivität genau dort in diesen Neuronenbereich zu stimulieren, dann könnte man kausal viel besser noch sozusagen beurteilen, was dieses Areal für eine Rolle spielt. Mhm. Und was übrigens, ich glaube auch, dass zum Beispiel so abstrakte Güter wie viel ist es mir wert, jemand anderen was zu schenken? Ich bewerte das ja auch positiv. Wenn ich meinem Kind etwas schenke und es freut sich, dann ziehe ich daraus ja einen gewissen Nutzen.
Es hat das freut auch einen mich hohen auch. Subjektiven
das
Wert.
Das hat für mich auch einen subjektiven Wert, ja. Und selbst so abstrakte Güter scheinen dort kodiert zu sein, ja. Auch Fairness. Übrigens, ja.
Das ist eine ganze Menge, tut sich da vorne wahrscheinlich.
Ja.
Sie machen durchaus aber auch Experimente, wo Sie das Gehirn direkt beeinflussen. Also Sie sagten vorher schon Stimulationsexperimente. Ja. Ich habe mal ein Bild gesehen, Sie können 16 Versuchspersonen gleichzeitig, die sitzen nebeneinander, können Sie simultan elektromagnetische Stimulation aufs Gehirn geben. Und was passiert da?
Ja, das ist, glaube ich, einzigartig in unserem Labor. Nicht? Das muss auf der ganzen Welt, wird das so gemacht, dass immer ein Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt stimuliert werden kann. Wir können praktisch in unserem Labor 16 Individuen gleichzeitig stimulieren und wir machen das mit Gleichstromstimulation. Es ist unglaublich trivial eigentlich. Und das ist übrigens ein deutscher Neurowissenschaftler, der da federführend war in der Entwicklung dieser Technologie, das ist der Herr Nitsche. Und der hat eben diese Gleichstromstimulation zusammen mit anderen wieder belebt, das gab es ja früher schon. Und was man da macht, ist, man gibt eine Kathode und eine Anode. Die klebt man sozusagen auf den Kopf.
Durch die dann Strom fließt.
Durch die dann ein ganz leichter Strom fließt, der so leicht ist, dass man überhaupt nichts merkt. Also wenn ich mir das an den Kopf gebe, ich kann nicht sagen, ob ich stimuliert werde oder nicht. Das ist so wenig.
Waren Sie auch Versuchsperson?
Ja, sicher. Ich bin immer ich will auch eine Versuchsperson sein. Ich will da nichts machen, ich will alles, was ich meinen Subjekten zumute, auch mir selbst zumuten. Und man merkt überhaupt nichts. Und das liegt natürlich sicher daran, dass das ganz ein schwacher Strom ist, den wir hier auch aus ethischen Gründen schwach halten müssen. Natürlich, zu Recht so. Aber dass das dann solche Verhaltenswirkungen auslöst, ist schon überraschend, ja.
Zum Beispiel, was gibt es dann für eine Verhaltensänderung?
Naja, wir haben, also das Experiment, das wir vor kurzem publiziert haben, da haben wir gemessen, in welchem Maße sich Menschen freiwillig an eine soziale Norm halten, an eine Fairness-Norm und in welchem Maße sie sich im gewissen Sinn unfreiwillig, also durch die Sanktionsdrohung an die Norm halten. Wir haben da so eine Versuchsanordnung gehabt, wo wir diese zwei Dinge auseinanderhalten konnten, was ist freiwillig, was ist unfreiwillige Normenbefolgung. Und das Interessante ist, dass wenn wir ein Areal rechtslateral, also rechts, auf der rechten Seite, rechts vorne unten.
Immer an der Großhirnrinde.
Immer an der Großhirnrinde. Wenn wir dort die Anode angelegt haben.
Also drüber.
Über diesem Areal haben wir die Anode platziert.
Auf dem Haar praktisch.
Auf dem Haar sozusagen, ja. Also dort am Kopf, ja.
Und oder muss man ein bisschen rausrasieren, oder?
Ja. Nein, da hat man keine Haare mehr so fast. Die meisten haben da keine Haare mehr.
In den Schläfen, der Schläfengegend.
Ja, ja. Und die Anode, die führt zu einer stärkeren Erregbarkeit dieser Region. Ja? Wir erregen diese Region ja nicht selbst, sondern die wird erregbarer durch die Gleichstromstimulation. Und wenn die dann benötigt wird in der Aufgabe, die zu lösen ist, dann ist sie leichter sozusagen erregbar, dann sind die Neuronen dort leichter aktivierbar. Und wir können die auch weniger erregbar machen durch kathodale Stimulation.
Wenn sie den Stromfluss umkehren.
Indem man einfach den Stromfluss umkehrt, ja. Und wenn ich die erregbarer mache, dann haben wir festgestellt, dass die Leute in höherem Maße sich unfreiwillig an die Fairnessnorm gehalten haben, aber in geringerem Maße freiwillig. Die sind also egoistischer geworden. Im gewissen Sinn könnte man fast sagen, sie sind machiavellistisch geworden, weil sie haben, wenn sie nicht mussten, sich viel weniger an die Fairnessnorm gehalten. Wenn sie mussten, weil sie sonst bestraft worden wären, haben sie sich viel stärker an die Fairnessnorm gehalten.
Waren sie die Angepassteren?
Waren sie die Angepassteren, ja.
Tja, schon verrückt.
Ja, es ist auch, wir hatten einiges erwartet, aber nicht alles, was ich jetzt erzählt habe. Da kam auch einiges überraschend wieder.
Tja, jetzt gehen wir in eine Zeit zurück, als sowas noch nicht möglich war. Sie haben sich als nächstes Musik von Johannes Brahms gewünscht, Professor Ernst Fehr. Was erwartet uns jetzt?
Ja, das ist ein schönes Stück aus dem Doppelkonzert A-Moll für Violine, Violoncello und Orchester. Vom London Philharmonic Orchestra gespielt.
Und mit Frank-Peter Zimmermann und Heinrich Schiff als Solisten.
Thank you.
Wir blenden uns aus dem dritten Satz des Doppelkonzerts für Violine und Violoncello von Johannes Brahms, der dieses Stück übrigens in der Schweiz komponiert hat. Im Doppelkopf in HR2 Kultur unterhalten sich heute der Wirtschaftswissenschaftler und Neuroökonom Professor Ernst Fehr von der Universität Zürich und als Gastgeberin Regina Oehler. Sie haben viele, viele wichtige Preise gewonnen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, Ernst Fehr. Unter anderem zum Beispiel den Marcel Benoit-Preis. Das ist der, gilt als der schweizerische Nobelpreis. Sie sind in vielen Akademien, in vielen Gremien. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, Sie besitzen eine gewisse Arbeitswut auch.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Und ja, ich habe ein enormes Arbeitsvolumen sozusagen hinter mir und vor mir. Und ich bin auch am Überlegen, wie ich das abbauen kann, muss ich gestehen. Mhm. Weil ich bin auch Direktor eines großen Instituts, ja, des Instituts für Volkswirtschaftslehre. Und das hat mittlerweile fast 25 Professoren und insgesamt über 200 Leute. Und da komme ich auch viel mit Managementaufgaben in Berührung. Ich bin auch sehr viel im Fundraising tätig gewesen die letzten Jahre. Und eigentlich schlägt mein Herz für die Wissenschaft und für die Forschung. Und alles, was dort an Zeit weggeht, schmerzt in gewissem Sinne und verringert meine Wohlfahrt, würde ich mal sagen. Mhm. Meine Freude am Beruf, muss ich gestehen. Ich bin nicht gerne Manager. Ich weiß, dass ich das kann. Ich kann das, aber ich mache es nicht gerne.
Aber Sie haben gleichzeitig ja selber dafür gesorgt, dass Ihr Institut wachsen kann und enorm wachsen kann. Sie haben von der UBS, das ist die Union Bank of Switzerland, muss
United
man wahrscheinlich
Bank
sagen.
Of Switzerland, ja.
United Bank of Switzerland, eine Schweizer Großbank, eine Großspende ja eingeworben, 100 Millionen mit, ich weiß nicht, wie viele Professuren da möglich sind mit so einer Spende.
Also, ja, wir können fünf gut ausgestattete Professuren finanzieren, ja.
Also Sie
mit
nehmen
dieser Spende, ja.
Sie haben da auch sehr viel Geld in die Hand genommen.
Ja gut, das bringt Verpflichtungen mit sich. Also das ist auch ein Grund, warum ich momentan wieder sehr beschäftigt bin mit, wie soll ich sagen, mit nicht forschungsbezogenen Dingen, weil wir wollen natürlich, das ist auch eine Selbstverpflichtung, die ich mir auferlege, möglichst gute Leute anziehen. Und mein Ziel war es, ist es und war es, einfach auch eine Spitzeninstitution hier in Europa aufzubauen, die Top-Wissenschaftler anzieht und wo wir Forschung ganz vorne machen können, die also ganz vorne an der Frontier dabei sind. Und das ist einfach, kostet Geld. Das kostet einfach Geld, ja. Und da habe ich halt irgendwann gesagt, ja, so wie beim Scanner damals, ich muss fremde Hilfe in Anspruch nehmen, weil von der öffentlichen Hand bekomme ich dieses Geld nicht, ja.
Mhm. Wobei die UBS ja auch eine Geschichte hat, wo ein bisschen öffentliche Gelder drinsteckten,
ja,
oder?
Ja, richtig. Das war auch ein Grund, warum die das gegeben haben. Nicht, die UBS ist ja fast bankrott gegangen im Jahr 2008 und hat eine, wie soll ich sagen, eine dunkle Seite ihrer Geschichte besteht darin, dass sie eben unvorsichtig gewirtschaftet haben. Und wie viele Banken natürlich, die jetzt jeden Tag hören wir das, für die Sünden der Vergangenheit büßen müssen, weil sie eine Unternehmenskultur zugelassen haben, die dazu beigetragen hat, dass wichtige Regeln gebrochen wurden. Und die UBS, die hat natürlich, wäre untergegangen damals, wenn der Staat sie nicht gerettet hätte, der Schweizer Staat. Und die Leute, die dann die UBS geführt haben, also insbesondere der ehemalige Finanzminister Kaspar Villiger, hat gefunden, dass man nicht nur von der Gesellschaft etwas nehmen soll, sondern auch etwas zurückgeben soll. Und da haben die eben eine größere Geldsumme bereitstellen wollen für das Bildungswesen in der Schweiz. Und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Aber ich muss gestehen, ich habe auch dann, als ich gespürt habe, dass die bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen, habe ich dann meine Weihnachtsferien geopfert und habe 2 Wochen lang ein Konzept ausgearbeitet, das dann eigentlich zu 90% so umgesetzt worden ist. Ja. Also es war nicht so, dass die UBS da gekommen ist und gesagt hat, wir wollen euch jetzt Geld geben und euch beeinflussen, sondern es war so, dass wir gespürt haben, die wollen was machen, die hätten auch mit anderen was gemacht und ich habe gedacht, jetzt muss ich halt einfach das beste Konzept liefern. Und das ist mir dann anscheinend gelungen.
Offensichtlich gelungen, ja. Auf der anderen Seite habe ich in Ihrer langen, langen Literaturliste gelesen, Forthcoming, die Psychologie und Neurobiologie der Armut.
Ja, das ist eine Arbeit, an der ich jetzt arbeite, also zusammen mit einem ehemaligen Doktoranden von mir. Das, wie soll ich sagen, ich bin eben ein neugieriger Mensch. Und das Schöne ist, dass man als Wissenschaftler seine Neugier ausleben kann. Allerdings mache ich das häufig so, dass ich nicht einfach lese und dann das nur genieße, sondern ich möchte gerne etwas Produktives machen. Und dieser Doktorand, das war ein Neurowissenschaftler, der am MIT ein Doktorat für Neurowissenschaft erworben hat. Und
in Boston, wo Sie auch lange gearbeitet und gelehrt haben, genau, parallel zu Ihrer Arbeit in Zürich.
Genau. Und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, er will noch ein zusätzliches Doktorat in Ökonomie machen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ich habe dem ein Doktorat finanziert. Und in diesen Diskussionen mit ihm ist halt herausgekommen, der hat sich sehr für Armut interessiert. Und die Frage, warum Armut denn so persistent ist, warum arme Leute in der Regel arm bleiben, ja? Warum ist das so dauerhaft, ja? Und er hat diese Hypothese entwickelt, dass auch in gemeinsamen Gesprächen mit mir dann, dass Armut per se Stress erzeugt. Ja, das ist sozusagen, man wirft die Menschen in eine Situation, arme Menschen sind in einer Situation, wo ihre Kapazitäten nicht ausreichen, das Leben erfolgreich zu bewältigen. Und die treffen dann aufgrund dieser Überlastung, Kapazitätsüberlastung, Entscheidungen, die nicht optimal sind für sie selbst und die zur Verewigung der Armut beitragen, wenn man so will. Und da spielen psychologische und neurobiologische Mechanismen eine Rolle. Also da haben wir eine sehr interessante Arbeit, die wird vermutlich nächstes Jahr erscheinen. Ja.
Sie haben ja mal gesagt, Ernst Fehr, so, Sie hätten die Vision, mit Hilfe der Ökonomie die Welt zu verbessern.
Ja gut, die Ökonomie ist natürlich, also nicht nur die Ökonomie allein, nicht, aber die Ökonomie ist als Gesellschaftswissenschaft sehr geeignet, die Welt zu verbessern, weil das ist unser tägliches Brot, dass wir uns überlegen, wie muss ich institutionelle Regeln verändern, wie muss ich Anreize verändern, um bessere Ergebnisse zu erzeugen. Also das ist das tägliche Brot in der Ökonomie eigentlich, ja.
Ja, und wenn wir jetzt bei der Armut bleiben, ich denke, das hat vielleicht auch wieder zwei Seiten. Also einmal die Situation vieler armer Menschen, das ist ja auch eine ungerechte Lebenssituation, in der sie mit diesen vielen Stressoren kämpfen müssen.
Richtig, also das ist sicher eine Motivation, nicht? Wie kann man diesen Leuten helfen, nicht? Und da macht ja auch der Johannes Haushofer, mit dem ich das mache, der macht ja Feldstudien in afrikanischen Ländern, wo er zum Beispiel untersucht, was passiert, wenn man denen eine Ernteversicherung gibt. Wie ändert sich das Leben? Inwiefern kann ich dadurch Stress abbauen und kann ihre Entscheidungen verbessern? Indem die einfach nicht mehr Angst haben müssen, denn wenn die Ernte nicht funktioniert, dass sie dann zu wenig zum Essen haben, das darauffolgende Jahr, ja.
Und auf der anderen Seite viel Geld und das Thema Armut. Wir haben jetzt einen Papst, der auch sowas wie eine Kultur der Armut propagiert. Wäre das auch ein Mittel, um die Gesellschaft zu verbessern, um die Ökonomie vielleicht nachhaltiger zu machen sogar, was auch ein Ziel von Ihnen ist, Ernst Fehr?
Ja, ich würde sagen, ich meine, das kann man auch missverstehen, das mit dem, sozusagen mit der Armut. Also der Papst will ja sicher nicht, dass die Leute arm sind, sondern der will ja wahrscheinlich eher zum Ausdruck bringen, man kann ein bescheidenes Leben führen, aber das ist dann nicht ein Leben in Armut. Das ist sozusagen ein Leben, wo man nicht unbedingt all die Güter hat, die man nicht wirklich zum Überleben braucht. Ja, also wenn wir uns fragen, was brauchen wir denn wirklich zum Überleben, dann ist vieles heute Luxus, was wir uns leisten können. Und ich persönlich glaube, dass natürlich Armut immer auch etwas Relatives ist. Also das ist nicht ganz nur absolut zu definieren. Was wir als arm definieren, hat immer was zu tun mit dem, was möglich ist. Deshalb werden, wenn es reiche Leute gibt in der Gesellschaft, dann wird Armut anders definiert werden, wie wenn alle arm sind sozusagen, wenn alle wenig haben. Von daher glaube ich, dass wir nicht darauf hoffen können, dass die Leute großartig Selbstverzicht üben. Ich glaube, das ist eine Illusion. Da bin ich zu viel Ökonom, um zu glauben, dass wir alle ins hohle Fass bereit sind zu steigen und nur noch philosophieren, oder? Ich glaube, ich glaube schon, dass es kein Zurückdrehen der Konsumgesellschaft gibt, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ja.
Wobei Sie vorher von der wichtigen Vorbildfunktion gesprochen haben, da könnte natürlich gerade diese oberste sozioökonomische Schicht hätte dann vielleicht ein enormes Vorbild, eine enorme Wirkungsmöglichkeit, wenn man den Vorbildcharakter ernst nimmt.
Das ist richtig. Man kann sicher viel durch Vorbilder erreichen. Und ich glaube, dass Bescheidenheit eine sehr gute Eigenschaft ist. Trotzdem, wenn ich Ihnen zumuten würde, auf den Lebensstandard der Menschen zurückzugehen, die 1880 gelebt haben, Sie würden das als unglaublich schmerzhaft empfinden.
Na, vielleicht, wenn Sie dafür die wunderbare letzte Musik hören dürfen, die Sie mitgebracht haben, die heißt nämlich Worried Life Blues.
Genau, das passt sehr gut. Von Eric Clapton.
Ist das ein Lieblingsstück von Ihnen?
Ich höre gerne diese Stücke von Clapton, die so diesen langsamen Blues-Rhythmus haben, weil ich gerne selbst einen langsamen Rhythmus habe. Also ich merke das in allen Lebenslagen. Ich ticke langsam. Ich kann auch Zeitdruck nicht ertragen. Ich bin immer langsam unterwegs gewesen. Das klingt jetzt komisch, weil ich viel mache, aber ich muss mir diese Zeit dann schaffen, wo ich meinen Rhythmus finde. Ja.
Tja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Ernst Fehr, dass Sie sich so viel Zeit für dieses Doppelkopfgespräch genommen haben. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.